Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Philipp, seit November 2019 bist du im Präsidium des SK Rapid.
Jawohl.
Für welchen Bereich, für welche Projekte bist du beim Rekordmeister verantwortlich?
Es sind zwei und die sind recht unterschiedlich. Vereinsrechtlich bin ich Finanzreferent. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wobei man ja auch wissen muss, dass dieses Präsidium bei Rapid de facto wirklich wie ein Aufsichtsrat aufgesetzt ist. Das Präsidium ist ja nicht so, wie man es früher gekannt hat, also Hannes Katnick oder wie noch immer der Präsident sagt, so ist und so findet statt.
Vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörer in Deutschland und Schweiz. Hannes Katnick war Präsident bei Sturm Graz und Alleinunterhalter und Alleinherrscher.
Genau, also der hat das so gesehen, der Präse bestimmt und alles rennt, nichts rennt ohne Präse. Das ist bei modernen Fußballvereinen natürlich oder Fußballstrukturen anders aufgesetzt. Und bei Rapid ist eh auch bekannt, GmbH, zwei Geschäftsführer, sportlich, wirtschaftlich und ein Aufsichtsrat, also ein Präsidium. Und dort bin ich dafür da, und das ist mir das Allerwichtigste, den Mitgliedern gegenüber die Verantwortung wahrzunehmen, das Vertrauen, das sie in dieses gewählte Präsidium gesetzt haben, nie zu enttäuschen und immer meiner Kontrollfunktion wahrzukommen und immer schauen natürlich, dass zum Beispiel mit der Finanzgebarung alles ordnungsgemäß stattfindet. Das ist sozusagen die Titelbeschreibung des Finanzreferenten und das tue ich natürlich und das findet auch statt. Und das ist ein wichtiger Part, aber das, was ich viel wichtiger sehe, auch in meiner Aufgabe, weil ich das, glaube ich, gut kann und weil das auch einer der Gründe war, warum mich der Martin Bruckner und der Nikolaus Rosenauer gefragt haben, ob ich mitzuhelfen, ein bisschen ein Titel, der mir jetzt schon nachgesagt wird, Brückenbauer, das heißt nichts anderes, als zu allen wesentlichen Themen, Umfeldern, auch rund um Rapid, eine intakte Gesprächsbasis herzustellen. Und das geht querbeet, das beginnt bei infrastrukturellen Themen, das beginnt bei zu anderen Vereinen, Ligen, Verbänden, anderen Sportarten und ja, wie gesagt, das mache ich gern. In der Schule hätten es, glaube ich, Vereinsmeier dazu gesagt. Ich meine es aber ehrlich, es ist nichts anderes als ein echtes Interesse am Umfeld rund um den Verein und dann meistens, wie ich schon vorher gesagt habe, auch dem anderen zuzuhören und immer dafür zu sorgen, es klingt eh nicht überall, aber eine möglichst intakte Gesprächsbasis zu haben, weil ich denke, das ist gerade für ein Thema wie Rapid extrem wichtig.
Die meisten Sportinteressierten Österreichs kennen dich als Sponsor und als jetziges Rapid-Präsidiumsmitglied, was, denke ich, viele nicht wissen, weil sie einfach auch noch zu jung sind, ist, dass du bei Rapid sehr viele Positionen schon ausgeübt hast. Du warst Anfang der 2000er Jahre sogar auch Mitarbeiter.
Ich war noch nicht Zeugwart, war ich noch nicht.
Ja, die Positionen zähle ich
noch. Das kommt noch, ja.
Begonnen hat alles natürlich als Fan. Du bist dann Mitarbeiter und Leiter der Marketingabteilung geworden, Anfang der 2000er Jahre. Du warst im Kuratorium, warst verantwortlich für das Vereinsmuseum Rapideum, Sponsor. Und du warst in der Arbeitsgruppe zur Leitbildentwicklung, das ja mittlerweile fast tagtäglich beim SK Rapid zitiert wird. Und bist jetzt eben im Präsidium. Wie siehst du die unterschiedlichen Rollen, die du eingenommen hast? Was hat dir besonders gefallen? Was war vielleicht nicht so spannend, aber dafür immens wichtig? Was ist da einfach kurzum besonders in Erinnerung geblieben?
Was wirklich ist, Rapid jeweils aus einer anderen Position ist ganz anders. Es fühlt sich komplett anders an. Also in der Zeit, wo man einfach hier als Fan mitfiebert, bis zu dem Punkt, wo man dort arbeitet, bis zu dem Punkt, wo man einen Sponsor vertritt, bis man in einem Kuratorium sitzt. Und für mich der wichtigste Prozess, du hast es jetzt schon erwähnt, aber das war, glaube ich, Rapid neu kennengelernt, war dieser Leitbildprozess, weil dort einfach an einem Tisch so viele unterschiedliche Personen gesessen sind, die einen komplett unterschiedlichen Zugang gehabt haben. Also vom Altpräsidenten bis zum Steffen, bis zu Ultras, bis zu Sponsorvertretern. Und da haben wir wirklich, ich weiß nicht, 20 Mal, 30 Mal uns getroffen, um jeden Beistrich gerungen. Ich finde, dass das Leitbild wirklich gut geworden ist. Also wenn man Rapid jemandem zeigen möchte und sagen, was ist Rapid und was ist Rapid nicht, das, was da steht, ist Rapid. Es ist immer eine Frage, ob es gelingt, all dem gerecht zu werden. Und wie bei jedem Unternehmen, auch beim Verein, ist es nicht einfach, alle Themen, die man als Leitbild definiert, auch so zu leben. Das ist eine riesen Herausforderung. Aber ich denke, wenn du heute Rapid jemanden näher bringen möchtest und dir ein bisschen Zeit, zwei Bier Zeit nimmst und mit der oder dem das Leitbild durchbesprichst und dann auch ein bisschen so erklärst, noch ein bisschen, was ist damit gemeint oder wo sind die Schwierigkeiten, dann kann man Rapid und was nicht leicht ist, echt gut fassen nach dem Leitbild. Also das war für mich sicher der wichtigste Prozess, um Rapid noch einmal, und eine Spur anders kennenzulernen. Also die Leitbild-Arbeitsgruppe war sicher von all den Phasen die, die mich am meisten mit Rapid verbunden hat.
Du bist auf der einen Seite im Präsidium des SK Rapid, auf der anderen Seite Geschäftsführer eines Premium-Partners, Tipp 3. Ganz ehrlich, gelingt dir immer der Spagat zwischen den Interessen des Vereines und den Interessen als Sponsorpartner?
Ja, es ist deswegen relativ einfach, weil ich mich im Tagesgeschäft auf der 3-Seite in die Umsetzung des Vertrages nicht wirklich einmische. Es wird wieder Phasen geben, wo man einen Vertrag verhandelt. Da wird es ein Thema sein, wo ich mich natürlich gut konzentrieren muss, dass ich immer genau weiß, auf welcher Seite des Tisches ich gerade sitze sozusagen. Aber da ich von Seiten des Rapid nicht die Verträge verhandle und auf Seiten von Tipp 3 jetzt nach einer 20-jährigen Partnerschaft, die wir mit Rapid jetzt schon haben, sozusagen nicht mehr aktuell die Verträge auch in Wirklichkeit jetzt verlängere oder verhandle, also schon unterschreibe, aber jetzt gelingt es mir und da bin ich jetzt auch schon erfahren genug, dass ich weiß, wie ich mit so einer Situation umgehe.
Vertragsverhandlung ist eh ein gutes Stichwort. Im Sommer läuft der Vertrag aus, wird wahrscheinlich ein neuer verhandelt. Jetzt hast du gesagt, du schaust, dass du dich da rausnimmst. Aber besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass man vielleicht auf Rapid-Seite entweder möglichst positiv verhandeln will, um dem Präsidiumsmitglied Philipp Nebel zu gefallen, oder besonders hart verhandeln will, um sich da keine Blöße zu geben? Also das ist ja trotzdem, du sagst
den Spagat. Für mich eine Win-Win-Situation.
Nein,
natürlich nicht. Aber es ist, ja, sehenden Auges wissend, dass dieses Thema auf uns zukommen wird und genau das, was du angesprochen hast, werden wir da einen Prozess aufsetzen, dass das klar ist sozusagen, dass das eine und das andere dem nicht positiv oder negativ im Wege stehen wird. Also das muss man einmal nur durchdenken und dann geht's. Also das funktioniert. Wenn man da blindlings sozusagen oder naiv in so ein Thema hineinrennt, dann stellt es einen irgendwann einmal auf. Wenn man das vorher gut ausspricht und klar artikuliert und auch weiß, wer verhandelt man mit wem, Ausschreibung, ja, nein, dann kriegt man das gebacken.
Rund 15 Jahre nachdem du das Marketing beim SK Rapid geleitet hast, haben der Lorenz und ich ebenfalls im Marketing des SK Rapid
fast so gut gemacht wie ich.
Wir haben damals auch einen großartigen Chef erleben dürfen mit dem Sebastian Pernhaupt. Trotzdem die Frage an dich, wie hätte unsere Arbeit ausgesehen, wenn wir Anfang der 2000er unter deiner Führung im Marketing gearbeitet hätten? Was wären unsere Aufgaben gewesen?
Naja, es war zu der Zeit, wo ich bei Rapid gearbeitet habe, war gerade alles im kompletten Aufbau. De facto war das noch immer spürbar nach der Insolvenz. Also es war noch nicht wirklich eine Struktur da. Also zu der Zeit, wo ich da war, das war in dem berühmten kleinen Häusel sozusagen neben dem Hanapi-Stadion, wo 2,5, 3 Leute gesessen sind, war das alles wie eine Startup-Atmosphäre. Also irgendwas ist reinkommen und der aufgezeigt hat, hat es gemacht. Also das war der Status, wie ich bei Rapid begonnen habe. Und da wäre sozusagen zu euer, wenn wir jetzt gemeinsam gearbeitet haben, wäre das komplett einmal zu schauen, um einmal einen Überblick zu geben, eine Strategie zu entwickeln. In der Zeit, wo ihr schon gearbeitet habt, war ja schon einiges da. Da waren sozusagen Abläufe schon halbwegs schlüssig, da war logisch, wohin die Reise gehen soll, da hat man schon einiges gelernt an Themen, die funktionieren und die weniger gut funktionieren. Aber bei uns war das ja damals diese ganzen neuen Themen mit Ligen, Sponsor und TV-Vermarktung, alles, was da eigentlich sich ein bisschen neuer erst so rund um die 2000er entwickelt hat, war das sehr viel Grundlagenarbeit und überhaupt. Und es war vielleicht noch mehr damals ein kleiner Verein, wo man über persönliche Kontakte auch mit Sponsoren, das war viel mehr People's Business. Heutzutage richtet man sich an einen viel größeren Markt, macht wirklich Ausschreibungen, schaut, analysiert. Früher hat man gesagt, kann ich der den anrufen, dass man dort vielleicht einen Termin bei der Baufirma, also das war schon alles sehr handgestrickt, aber dadurch auch irgendwo, ja, wie es halt bei Startup-Atmosphären ist, es war eine unglaublich angenehme Atmosphäre.
Wir haben heute schon über die Digitalisierung in der Wettbranche gesprochen. Ja. Im letzten Jahrzehnt haben sich die Fußballvereine zu Medienhäusern entwickelt. Die Vereine haben eigene TV-Sender gegründet, Printprodukte, digitale Kanäle, produzieren mittlerweile ihren Content selbst und spielen dann diese auch auf ihren Kanälen aus. Und jetzt zurück zur Digitalisierung. Ist es jetzt an der Zeit, dass sich Vereine, nachdem sie Medienunternehmen geworden sind, auch zu Digitalunternehmen entwickeln? Ich denke dann zum Beispiel Eintracht Frankfurt in Deutschland.
Ja, um die erste Frage zu beantworten, mir hat das echt imponiert, wie schnell eigentlich die großen Sportmarken, Fußballmarken erkannt haben, dass ihr Kernasset dieser Content ist. Also all das, ein Fußballverein ist ja genial, es passiert jeden Tag Gutes, weniger Gutes, wo sich andere Unternehmen stundenlang mit PR-Beratern überlegen, was für eine interessante Geschichte man erzählen kann. Es gibt nichts, was ein Fußballverein weniger braucht, das passiert einfach jeden Tag. Gut, schlecht, drauf, runter, gutes Spiel, schlechtes Spiel, Umfeld, alles, was dazugehört. Das ist einmal schon super und das wird sehr, sehr gut abgeliefert, abgefeiert und ausgespielt, geht immer noch mehr. Aber ich muss sagen, da ist wirklich viel, viel entstanden. Bei Digital bin ich sozusagen hin und her gerissen, weil wir selber bei Tipp 3 auch solche Überlegungen hatten und Gott sei Dank von dem Weg abgekommen sind, eigene Digitalabteilungen zu gründen und so weiter, weil es ist ganz wichtig, dass man in der richtigen, im HR-Recruiting, also in der Personaleinstellung, Personal mit Digital Mindset einstellt. Das ergibt sich dann von selber. Du kannst nicht nicht digital sein heutzutage, so wie der Watzler, wie gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ich denke, wenn man irgendwo beginnt, das Digitale zu sehr stark wo zusammenzuziehen, das kann für die High-End-Themen natürlich schon sein, also für die High-High-End-Themen. Aber ansonsten muss man aufpassen, dass die restliche Organisationseinheit sich nicht vom digitalen Prozess abgeschnitten fühlt. Und heutzutage ist alles, was jetzt schon ist und alles, was in Zukunft kommt, immer digital getrieben, hat digitale Schnittstellen, Anschlussmöglichkeiten. Es lässt sich alles digital übersetzen. Und ich glaube, alles, was wir jetzt erleben in der Corona-Zeit, haut das Ganze ja noch einmal 5 Jahre in der Geschwindigkeit, was wir alle erleben an Arbeitsmöglichkeiten, an Ausspielungsmöglichkeiten, was auch immer. Also das digitale Thema, ja, und ich finde, man muss in jede Stellenausschreibung ganz stark schauen, dass lauter Leute mit Digital Mindset eingestellt werden.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon.